Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Heute spreche ich, Katharina, mit Nadja. Nadja ist Lehrerin, Sexualpädagogin und sie hat selbst auch einen Podcast. Ihre Mission ist es, einen achtsamen, einen sexpositiven und einen genderfreundlichen Austausch über das Thema Sexualität in Bildungsinstitutionen vor allem zu fördern. Ich möchte heute mit ihr darüber sprechen, wie wir in diesem Sinne unsere vielleicht auch noch etwas kleineren Kinder gut und sinnvoll aufklären können. Genau, es geht also heute um Bienchen und Blümchen oder gerade nicht. Hallo Nadja, schön, dass du da bist.
Hi, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total.
Genau, ich glaube, bevor wir in praktische Tipps gehen, wie wir unsere Kinder aufklären, und das interessiert mich jetzt auch speziell ganz persönlich, ist heute auch ein Thema für mich. Was heißt es denn? Was ist deine Mission? Was können unsere Hörer und Hörerinnen sich unter achtsamem und sexpositiv und genderfreundlichem Austausch und Aufklärung überhaupt vorstellen?
Ja, das sind so große Schlagworte. Für mich ist das wirklich Treibende daran, dass wir lernen, über alle Aspekte der Sexualität zu sprechen. Das heißt, dass wir den Kindern eben über ihren Körper, dass sie die Körperbegriffe kennenlernen, dass sie über Gefühle sprechen können, dass sie auch lernen, Grenzen wahrzunehmen bei sich selbst oder auch dann zu kommunizieren bei anderen. Und das kann man, egal eigentlich, mein Plädoyer wäre wirklich, dass sexuelle Aufklärung beginnt eigentlich wirklich schon ab Geburt und endet eigentlich mit dem Tod. Das ist wirklich so ein Lebensthema. Und sexpositiv meint eben genau in dieser Grundhaltung, dass es frühzeitig und wirklich auch basierend auf den Menschenrechten in dem Sinne. Und das bedeutet, dass wir eben auch die schönen Seiten so im Prinzip auch über Selbstberührung sprechen können und eben, was ist auch Lust und was ist das für ein Gefühl, warum beschäftigen sich Menschen mit dem Thema Sexualität, was hat das auch mit der persönlichen Identität zu tun, die sich ja entwickelt, so die sogenannte Geschlechtsidentität, das hängt alles damit zusammen. Und geschlechtergerecht bedeutet in diesem Sinne auch diese Grundhaltung, dass Menschen oder vor allen Dingen auch Kindern, da beginnt das eigentlich schon ab 2 bis 3 Jahren, entwickeln die schon so eine Geschlechtsidentität. Mhm. Aber das ist eigentlich nichts Starres oder Fixes in dem Sinne, sondern das ist auch eine Veränderung unterworfen, wie ganz, ganz viele Entwicklungsprozesse, die wir sonst auch kennen, wie beim Sprachentwicklungsprozess, auch motorische Fähigkeiten bei Kindern. Und mir ist es da wichtig, dass wir lernen oder dass vor allen Dingen eben Eltern oder auch Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen lernen, dass das auch eine wichtige Fähigkeit ist, ein Lebensthema, wo wir den Kindern beibringen können, wie sie das auch entwickeln können. Genau, meint damit.
Ich erlebe nämlich, dass das Thema teilweise schon noch sehr schambehaftet ist. Also eins meiner Kinder hat schon mit 2-3 Mal ein bisschen genauer nachgefragt und ich war relativ offen, kindgerecht, und haben gesagt, das kannst du doch nicht erklären. Ich dachte, naja, er fragt. Und ich habe jetzt auch wieder im Bekanntenkreis gehört, ne, dass wenn Kinder sich mal selbst berühren, was ja einfach altersgerecht ganz normal ist, ja, dass da dann auch irgendwelche Alarmglocken schrillen und das dann ganz schwer ist, darüber zu kommunizieren, obwohl ja Kinderärzte dann wieder sagen, also da war ein guter Kinderarzt involviert, der hat gesagt, ja, völlig normal. Ne, aber das war ganz schwierig, darüber zu sprechen, auch mit dem Personal in der Kita und solche Themen anzusprechen, weil es gar nicht, Sexualität ist sowas Alltägliches, unser Körper ist immer da, unsere Gefühle, ne, Lust und alles Mögliche in bestimmten Umfang, je nach Alter, aber es wird ganz wenig darüber kommuniziert, ja schon über unsere, sage ich mal, unsere Lust, unsere Sexualität, aber bei Kindern ist es ja noch viel schwieriger, so nehme ich das zumindest wahr.
Ja, das ist tatsächlich so, diese Lebensrealität ist da wirklich so, meistens hängt das damit zusammen, dass Erwachsene sehr viele Themen in Bezug auf Kinder projizieren. Das heißt zum Beispiel, dass wir das mit unseren Brillen, mit der Erwachsenenbrille betrachten in dem Sinne. Auch jetzt gerade auch die Themen zum Beispiel, in den Kitas gibt es jetzt Masturbationszimmer und so. Und das ist total erwachsenenmäßig aufgezogen und das bräuchte es in dem Sinne überhaupt nicht, weil, wie du schon gesagt hast, die kindliche Sexualität ist nicht so zielgerichtet wie bei Erwachsenen, wo es wirklich darum geht, Genitalien bezogen oder zum Beispiel Orgasmus fokussiert. Und bei Kindern geht es mehr darum, einmal überhaupt einfach ein Körpergefühl zu entwickeln. Ah, okay, es ist jetzt spannend, dass mein Penis, wenn ich daran reibe, dass der irgendwie größer wird und das, was damit passiert oder was passiert denn, wo kommt denn überhaupt Pipi raus oder Kaka raus? Und das sind so die Themen, die machen eigentlich keinen Unterschied, die Kinder zwischen, ah, okay, jetzt, das ist irgendwie das sind die Vulvalippen und wenn ich da dran berühre oder wenn ich die Klitoris berühre, dann kriege ich so ein kribbeliges Gefühl im Bauch. Oder in dem Sinne, ah, wenn ich furze, dann klingt das lustig. Das ist so die Brille, die Erwachsenenbrille, die verschärft das manchmal auch total und bringt dann so diese Themen so ganz in falschen Rahmung. Es gibt eine falsche Rahmung und kindliche Sexualität hat niemals diese Motive und diese Absichten, wie das Erwachsene machen. Deswegen immer gucken, wie wir es betrachten, mit welcher Brille gucke ich jetzt genau. Gucke ich jetzt mit meinem Mindset, weil ich die als Erwachsene einfach schon eine eigene Sexualbiografie mitbringe, oder gucke ich es wirklich, was interessiert eigentlich das Kind, was ist wirklich altersgerecht oder was sind jetzt gerade die Themen, die Entwicklungsthemen? Ja.
Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass es oftmals auch daher kommt, dass wir Eltern natürlich Angst haben vor Übergriffen oder solchen Sachen und unsere Kinder da schützen wollen, und dann daraus irgendwie so eine eher negative Sache machen, wobei ja Aufklärung, zumindest so wie ich das kennengelernt habe, ja genau das Allerwichtigste ist, um eben Kindern mitzugeben, dass sie darüber reden können, wenn irgendwas passiert, was sie nicht wollen, was übergriffig ist, solche Sachen. Ne? Also deswegen ist es ja wichtig aufzuklären, aber es ist eben für Eltern immer wieder, und ich erlebe das wirklich auch im Freundeskreis, das ist eine Herausforderung, und ich glaube, unsere Eltern waren da auch oft überfordert und wussten nicht, wie sie es angehen sollen. Bei mir gab es noch Peter, Ida und Minimum, dieses Aufklärungs, ja. Gibt's das noch?
Das gibt's genau. Noch.
Ja. Genau, also es ist so, es ist meine Erinnerung an die früheste Aufklärung, ne? Das ist so ein Buch, also für alle, die es nicht kennen, wo gibt's Nachwuchs in so einer Mäusefamilie, sind das Mäuse? Ich weiß gar nicht mehr genau. Und da wird eben ein bisschen erklärt, wie der Sexualakt vollzogen wird, ganz grob und solche Dinge. Genau, das ist, was ich an Aufklärung erinnere, an früher Aufklärung. Und da würde ich jetzt einfach mal fragen, mit zwei Kindern daheim, die im Grundschul- und Kindergartenalter sind, wann starte ich denn? Wann und wie?
Ja, am besten, und das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen auch überfordernd, am besten so früh wie möglich, das ist mein Plädoyer, frühzeitig und am besten eigentlich ab Geburt. Mhm. Und Aufklärung meint in dem Sinne nicht nur in dem Sinne den Akt aufzuklären, in dem Sinne der sexuellen Handlung, sondern wirklich beim Wickeln die Sexualorgane benennen. Zum Beispiel, ich wasche dir jetzt deine Vulvalippen, oder ich sehe, du hast bei der Peniseichel da irgendwie eine Schramme und ich creme da ein. Einfach, obwohl die Kinder das noch nicht kognitiv verarbeiten können, die nehmen wahr, dass über verschiedene Körperteile gesprochen werden, dass die benannt werden, dass da schon eine Namensgebung, Begriffsgebung dahinter steckt. Auch irgendwie beim Baden oder Duschen oder beim Einkaufen einbeziehen, zum Beispiel wie, hey, wir gehen durch die Regale und dann sehen sie zum Beispiel, da gibt es irgendwelche Binden oder so, und dann sehen sie, dass die Mama das vielleicht kauft, und dann erklären, wie das gebraucht wird und warum musst du das in die Unterhose kleben und was macht das. Einfach da einen mit wirklich so einbeziehen, ich sage immer Alltagssituationen nutzen für kleine Aufklärungsgespräche. In dem Sinne nicht so dieses SOS-Aufklärungsgespräch, wenn sie dann in der Pubertät sind, weil dann ist es definitiv schon zu spät.
Ja.
Weil dann holen sie sich alle Informationen auch über die digitalen Medien. Das ist klar, heutzutage ist das wirklich das Informationsmedium Nummer 1. Die wissen schon sehr viel, aber sie brauchen eben diese Einordnung und diese Sortierung unbedingt von den Eltern oder erziehungsberechtigten Bezugspersonen, auch in der Schule, je nachdem, wo sie einfach diese ganzen Informationen, diese Verzerrungen, diese Verunsicherungen einfach auch besprechen können mit Personen in ihrem nahen Umfeld. Und wenn ich das wirklich auch unaufgeregt vielleicht so reinbringe, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Das heißt, ich mache immer wieder Gesprächsangebote, oder zum Beispiel, ich habe mit meinem Patenkind hat die mich mal angesprochen und hat gefragt, ja, warum bist du denn jetzt noch nicht schwanger? Weil andere, sie erlebt, dass andere Paten, Mütter in dem Sinne, dass die irgendwie schwanger sind und ich bin jetzt zum Beispiel noch nicht schwanger. Und habe ich gesagt, guck, das ist auch eine Entscheidung. Wer einen Uterus hat, eine Gebärmutter, muss nicht unbedingt sofort Kinder bekommen. Das ist eine Möglichkeit, aber das kann man zum Beispiel dann auch erklären mit, warum das auch verschiedene Familienmodelle gibt oder so, oder warum das vielleicht auch nicht klappt, also das Thema Unfruchtbarkeit schon mal aufnehmen. Das heißt, da können sehr schöne Gespräche entstehen auch, wenn es auch jetzt um geschlechtliche Identitäten geht oder so. Also da habe ich ganz, ganz, Kinder sind sehr neugierig und manchmal reicht auch nur schon eine kleine Antwort und dann gehen sie wieder spielen in dem Sinne. Und dann ist es für sie wieder schon gegessen und vielleicht kommen sie dann später nochmal mit dem Thema wieder vorbei und dann kann ich wieder anknüpfen oder so.
Genau. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also manchmal reicht eine Antwort auf eine konkrete Frage und man wappnet sich schon so, wie kann man jetzt gut was erklären? Also okay, danke, tschüss. Ja. Gut, machen wir beim nächsten Mal.
Ja, und das reicht wirklich. Und meistens eben so altersgerecht ist halt, was passiert denn jetzt gerade, wenn es im Kindergartenalter lernen sie zum Beispiel Freundschaften knüpfen. Was bedeutet das, mit der Beziehung gehen? Oder die kommen nach Hause, heute, du bist nicht mehr mein Freund, weil du hast meinen Stift geklaut oder du hast mein Spielzeug kaputt gemacht und jetzt bist du nicht mehr mein Freund. Und so diese Einordnung, mit diesen Gefühlen auch umzugehen, mit Eifersucht, jetzt spielt dieses eine Kind spielt nicht mehr mit mir im Kindergarten, hat jetzt eine andere beste Freundin und dann bin ich total traurig. Und auf diese Themen eingehen und sagen, hey, Freundschaft bedeutet das und das, und nur weil jetzt vielleicht eben mal, weil man sich mal gestritten hat, bedeutet das nicht, dass die Freundschaft vorüber ist. In dem Sinne, da kann man auch sich wieder vertragen oder so, wie zum Beispiel auch eben als Vorbild agieren dann. Weil Kinder beobachten ja auch, wie verhalten sich Erwachsene in Beziehungen. Was machen die? Küssen sie sich oder gehen sie zum Beispiel Händchen halten in der Öffentlichkeit oder wie sprechen sie miteinander? Genau, das, wie zeigen sie Intimität und Nähe? Das kopieren die natürlich dann auch.
Ja, also das merke ich auch so. Ich habe jetzt ganz zum Muttertag was ganz Süßes. Da hat mein Sohn geschrieben, Mama kann gut kuscheln. Und das fand ich richtig schön, dass das einfach bei uns in der Familie, dass das funktioniert, ja, und dass es auch im Schulalter noch angenommen wird und dass das einfach, dass wir darüber reden können und genau. Und mir war es auch wichtig, von Anfang an die Körperteile richtig zu benennen. Ich sitze jetzt hier in Bayern, im Süden, da gibt es ja sehr viele Namen für diverse Körperteile. Ja. Das haben wir von Anfang an, das habe ich mich schon eingelesen gehabt oder mal mitbekommen gehabt, dass es eben wichtig ist. Und da sind wir, glaube ich, es sind eher weniger, die es so machen. Und manchmal wird dann komisch geguckt, aber das halte ich schon auch für wichtig, dass man weiß, wie die Körperteile heißen und solche Geschichten.
Ja, und jetzt auch gleich, wenn wieder so die Badesaison eröffnet wird und man zum Beispiel im Freibad ist und jemand sonnt sich vielleicht oben ohne oder so, dass man auch darauf Bezug nimmt. Vielleicht gucken dann die Kinder und fragen, hey, warum ist da die Frau mit dem Busen und hat kein Bikini an oder sowas? Und dann kann man auch drauf sagen, kann man dann auch erklären, guck, dieser Körper gehört dieser Frau und die fühlt sich wohl und hat jetzt in dem Sinne, trägt jetzt kein Oberteil und es ist in dem Sinne auch erlaubt in dem, ja, und das kann man einfach so aufnehmen und sagen, guck, und andere, die mögen das aber nicht und die möchten gerne ein T-Shirt tragen oder ein Oberteil in dem Sinne und eben dann aber auch über diese öffentlichen Themen sprechen, was ist okay in der Öffentlichkeit, was vielleicht auch nicht. Zum Beispiel ist es dann gut, wenn jetzt ein Kind sich wirklich an Genitalien berührt in der Öffentlichkeit, dann es unbedingt aufnehmen und sagen, guck, ich find's spannend und find's gut, dass du deinen Körper kennenlernen möchtest. Das ist aber ein Thema, was du zu Hause machen kannst, in deinem Zimmer oder so. Und das ist nicht für die Öffentlichkeit, weil da können ganz viele andere Menschen auch dich dabei beobachten. Und das ist nicht gut. Das heißt auch da wirklich so diese moralischen Themen, wie sie in unserer Gesellschaft auch besprochen werden, aufgreifen und sagen und da auch Grenzen vermitteln zum Schutze der Kinder, genau.
Wie, weil wir jetzt bei dem Thema gerade sind, wie bringe ich den Kindern denn bei, dass sie zu mir kommen und sagen, wenn irgendwas ist, was sie in der Richtung nicht möchten? Wie mache ich das am geschicktesten.
Also dazu gibt es auch jetzt, die eine Expertin für sexualisierte Gewalt aus der Schweiz, Agota Lavoyer, ich kann das wirklich empfehlen, das ist ein Themenbuch, es nennt sich Ist das okay? Und da beschreibt sie ganz viele schöne Situationen, wo Eltern mit den Kindern auch über diese Alltagsmomente besprechen können, zum Beispiel beim Umziehen. Wenn sie zum Beispiel, ist für dich okay, wenn ich jetzt als Elternteil noch dabei bin, wenn mein 8-jähriges Kind sich umzieht? Oder möchte das Kind vielleicht eher so zum Beispiel auch jetzt schon ein bisschen mehr Privatsphäre und möchte jetzt nicht mehr, dass auch jemand einfach immer so ins, zum Beispiel in die Toilette mit begleitet oder rein, einfach reinkommt, ohne anzuklopfen, auch ins Kinderzimmer oder so. Da kann man schon über Grenzen sprechen oder wie zum Beispiel auch, wer darf dich wo berühren, an welchen Körperstellen? Ich habe gerade morgen wieder einen Workshop, den ich dazu gebe, an Klassen, in dem Sinne gute, schöne und schlechte Berührungen, gute und schlechte Geheimnisse. Auch zum Beispiel erklären, guck, es ist ein schönes Geheimnis, wenn du nicht erzählst, was du für ein Geburtstagsgeschenk für mich überlegt hast, in dem Sinne. Ein schlechtes Geheimnis ist, wenn dir jemand sagt, wenn die mit dir jemand irgendwelche Spiele treibt oder zum Beispiel die Genitalien zeigt, eine erwachsene Person und dir dann sagt, es bleibt unser Geheimnis und das darfst du niemandem erzählen, weil die würden ja dir sowieso nicht glauben und dann mit dieser Last herumzutragen, dass sie wirklich auch erkennen, Erwachsene könnten auch je nachdem diese Macht ausnutzen. Und das fällt natürlich ganz, ganz klar, je schneller, dass sie auch das lernen, was ist okay, was ist nicht okay, können sie dann wirklich auch eher dann sich mitteilen. Und das leider gibt es wirklich auch so Studien, die auch bezeugen, dass wirklich ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt, manchmal bis zu 7 erwachsene Personen ansprechen muss, bis es dann wirklich Hilfe bekommt. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber das heißt, wir brauchen unbedingt als erwachsene Personen, müssen wir unbedingt den Kindern sagen, hol dir Hilfe, es ist niemals deine Schuld, ich glaube dir. Auch wenn es sich vielleicht ganz, ganz schrecklich anhört, was da passiert ist und dass wir als Eltern eben nicht in eine Negativspirale gehen, weil wir müssen handlungsfähig bleiben. Wir müssen für das Kind da sein und wir müssen in dem Sinne fokussiert bleiben können und im grünen Bereich, sage ich immer mal, so bleiben können, damit wir eben für das Kind Maßnahmen in die Wege leiten können, damit die Gewalt aufhört. Ja. Das ist sehr wichtig, den Kindern zu sagen, ich bin immer für dich da und ich glaube dir und du darfst mit jedem Thema zu mir kommen. Ja.
Ja, ich glaube, da müssen wir Erwachsene auch noch einiges dazulernen in jeglicher Hinsicht, ne, weil das, glaube ich, zum Glück tut sich da gerade sehr viel und werden wir da offener und sprechen wir über solche Dinge. Aber wir haben es vielleicht als Kinder nicht immer so gelernt, weil das also einfach eine Zeitsache war, ne? Also ich glaube, in den 80ern war das alles kein so Thema, als ich kleines Kind war. Und da müssen wir vielleicht auch mal über unsere Grenzen nachdenken und unser Schamgefühl. Also Scham ist ja so ein Riesending und gerade in dem Zusammenhang. Wie können wir Eltern denn dieses komische Gefühl überwinden, wenn wir über solche Themen mit unseren Kindern sprechen? Das manchmal da ist, manchmal nicht. Es kommt natürlich auch auf den Menschen an.
Also das Wichtigste ist zuerst mal die Selbstreflexion. Das heißt, die eigene Haltung im Umgang mit Sexualität wirklich auch für sich überlegen. Das heißt, nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, hey, welche Menschen waren an meiner sexuellen Erziehung beteiligt? Wer hat das auch übernommen? Wo und wie lief das ab? Welche Erinnerungen habe ich zum Beispiel an Körpererkundungsspiele, ehemaliges Doktorspiele, das nennt man auch nicht mehr so, okay. Oder andere in dem Sinne Körperentdeckungsreisen oder welche prägende sexuelle Erlebnisse sind bei mir noch da? Oder eben was in dem Sinne ist bei mir noch so hängen geblieben, was habe ich wirklich für Werte und Normen, die da mitschwingen und was triggert mich vielleicht eben auch, wenn die Kinder dann wirklich auch mit Fragen kommen, dann auch wirklich zu überlegen, was ist die dahinterliegende Frage. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind kommt und fragt, was bedeutet Ficken oder so, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass das Kind uns provozieren möchte mit dieser Frage, sondern das hat es irgendwo aufgeschnappt und es ist anscheinend interessiert und es hat wie auch keine andere Sprache vielleicht dafür. Und ich muss die dahinterliegende Frage so ein bisschen im Auge, okay, ist das vielleicht Verunsicherung oder Angst oder was schwingt da mit? Und dann gehe ich darauf ein und erkläre, guck, es gibt für unterschiedliche Worte, die wir für das Wort Sex benutzen, und das ist jetzt eher ein Wort, das wir sagen zum Beispiel so Gassensprache, in dem Sinne Straßensprache verwendet wird und auch meistens so ein bisschen negativ oder diskriminierend oder ja, und das ist sehr, sehr aufgeladen. Und da gibt es aber auch andere Worte, die man verwenden kann, die wir zum Beispiel, die ich schön fände, für in der Familie zu benutzen oder in dem Sinne. Und wenn ich diese Selbstreflexion als Eltern dann wirklich auch mache, dann stelle ich auch fest, eben, wo sind meine Themen, die ich vielleicht auch selbst angehen muss, vielleicht mich nochmal schlau machen muss, mich nochmal einlesen sollte in Erziehungsratgebern oder eben vielleicht auch mal investiere in ein tolles Aufklärungsbuch und mich da informiere oder mit allen anderen Eltern auch darüber spreche. In dem Sinne, hey, wie macht ihr das? Und kommen eure Kinder auch mit Fragen? Oder meine Kinder stellen überhaupt keine Fragen. Da hatte ich jetzt gerade in der Elternberatung auch, ich gebe Online-Beratungskurse in dem Sinne für Eltern, wie sie ihre Kinder aufklären können. Und da hatte ich auch gerade dieses Gespräch, eben dieses Schambehaftete, wie können wir das auch lernen zu durchbrechen? Und das können wir eben in dem Sinne immer, wenn wir wieder Alltagssituationen nutzen, bewusst, und immer wieder so stückchenweise, etappenweise diesen sexuellen Entwicklungsprozess unterstützen. Und in dem Sinne auch über uns herauswachsen, aber auch klar mal aufzeigen, guck, da weiß ich jetzt gerade nicht, was ich dir antworten kann. Ich guck das mal nach und dann ich gebe dir dann Bescheid, sobald ich das rausgefunden habe.
Okay.
Das darf man ganz klar auch mal sagen. Es geht auch nicht darum, dass wir über unsere persönlichen Erlebnisse als Erwachsene sprechen müssen, weil das kann auch sehr verstörend je nachdem sein für Kinder, sondern wirklich eher so stellvertretende, auch Geschichten dazu nutzen in dem Sinne, und das hilft in dem auch klar. Oder auch eigene Grenzen aufzeigen, zum Beispiel, wenn das Kind einem vielleicht ständig an den Busen fasst und sagen, guck, stopp, du hast da hast du mal davon in dem Sinne, da wurdest du mal ernährt, dass du noch ein Baby warst, genau, wo habe ich dich gestillt in dem Sinne, aber jetzt gehört diese Brust wieder mir, das ist mein Körper und ich möchte nicht, dass du mich einfach ohne zu fragen in dem Sinne an diesem Ort berührst. Damit klären wir Kinder auch schon auf, okay, es ist in Ordnung, auch Grenzen zu setzen, auch bei Menschen, die ich eben gerne habe. Die müssen eben genau das auch verstehen. Nur weil ich das Kind bin und die erwachsene Person in dem Sinne halt mehr Verantwortung oder auch schon mehr weiß im Leben, muss ich mir trotzdem nicht alles gefallen lassen. Ich habe auch Rechte. Das ist ganz, ganz wichtig, auch dieser Konsens zu entwickeln. Also ich zum Beispiel, ich frage auch immer ständig mein Patenkind, wenn wir unterwegs sind, ist es für dich in Ordnung, wenn ich ein Foto an Mama und Papa schicke?
Okay, ja.
Möchtest du jetzt, können wir ein Foto von? Und wenn sie da verneint, dann akzeptiere ich das und übergehe sie nicht. Weil ich finde, sie hat ein Recht darauf zu entscheiden, ob jetzt ein Foto gemacht werden darf oder nicht. Und das finde ich zum Beispiel auch eine total wichtige Reflexionsfrage. Und viele würden das jetzt nicht im Sinne von, ah, das hat doch nichts mit Sexualaufklärung zu tun. Eben doch, weil es geht um persönliche Grenzen und die kommuniziere ich. Und wenn ein Kind lernt, okay, eine Erwachsene widersetzt sich auch ständig meinen Empfindungen, dann prägt sich das auch ein und hat einen Einfluss auf spätere sexuelle Handlungen oder auch Beziehungen.
Und das ist eben wieder ein gutes Vorbild, ne? Also auch wie nicht nur die eigenen Grenzen setzen, sondern auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um in meinem Umfeld, anderen Kindern, ne? Wenn ich gefragt werde, darf ich das, dann frage ich vielleicht auch lieber mal einen anderen. Darf ich dich anfassen oder darf ich das machen oder ist dir das angenehm oder unangenehm? Ja, das muss man ja erstmal vorgelebt bekommen. Wenn das nie passiert, woher weiß, gerade kleinere Kinder, woher sollen sie wissen, dass diese Art der Nachfrage überhaupt existiert, wenn nie jemand fragt? Ja? Und ich finde es auch bei Kinderärzten zum Beispiel super wichtig, dass sie sagen, Achtung, ich fasse jetzt an die und die Stelle und das mache ich aus dem und dem Grund, ne? Und nicht einfach so, klar, der Arzt darf, muss anfassen dürfen, aber ich finde es trotzdem nett, wenn gefragt wird oder vorgewarnt zumindest. Ja, das habe ich mal so erlebt und das fand ich ganz schwierig manchmal da. Und ich tue mir dann auch manchmal schwer, als Mama zu sagen, stopp, ich muss ja dann weiter Anwalt meines Kindes sein, weil wie soll ein kleines Kind in dem Fall überhaupt verbalisieren können, was da gerade schief läuft. Ja. Und da merke ich, dass wir noch so gelernt haben, gerade bei Ärzten oder so einfach alles machen zu lassen, das wird schon richtig sein, da muss man durch. Und das finde ich ein ganz schwieriges Thema manchmal. Und das, woran ich noch arbeiten muss, ne, da auch noch klarer da Grenzen zu setzen, wo mein Kind das vielleicht noch nicht kann.
Ja, total wichtiges Thema, das du ansprichst. Auch so diese Konsens in der Medizin, das ist ein Oberthema, Oberbegriff, der auch oft fällt. Und da ist medizinisches Personal unbedingt auch, muss da auch wieder Schulungen bekommen, wie das sich verhält. Und eben solange das da nicht standardisierte auch Verfahren gibt in dem Sinne, wo das wie klar ist, diese Sensibilisierung, dass da wirklich die Eltern auch sich getrauen, ja genau, zu sagen, stopp, es wäre mir wichtig, wenn Sie so und so vorgehen würden. Ich würde das meinem Kind gerne zuerst erklären, bevor Sie da irgendwie eine Handlung machen oder dass Sie das erklären, warum das wichtig ist, diese Untersuchung oder warum jetzt die Ärztin oder das ärztliche Fachpersonal zum Beispiel die Vulva berühren muss oder mit dem Finger in die Vagina reingehen muss oder sowas. Genau.
Und wenn du jetzt, du hast vorhin schon von Elternberatungsgesprächen erzählt, was machst du denn? Was bietest du an? Wie hilfst du, das in die Welt zu tragen, dass wir da einfach alle sensibler sind und mehr drauf achten und uns auch leichter tun im Umgang mit diesem Thema?
Bei mir ist es so, ich als selbstständige Sexualpädagogin biete ich zum Beispiel ein SOS-Aufklärungssprechstunde an bei dringenden Themen, wo sich Eltern Unterstützung für die Aufklärung ihrer Kinder wünschen. Das ist ein Angebot, das ich habe, oder dann wirklich so ein fünfwöchiges Programm, das nennt sich das Get Fit Aufklärungstraining, und da begleite ich wirklich auf diesem, gebe ich Inputs nochmal zur sexuellen, psychosexuellen Entwicklung von Kindern, was ist gerade thematisch wichtig, welche Tools und Themen sind für diese Altersgruppe, wo die Kinder gerade unterwegs sind, wichtig, wo die Eltern noch auf ein Augenmerk haben können, oder welche Themen, welche Bücher, welche Spiele würden sich anbieten dazu. Und da gehen wir natürlich dann eben auch drauf ein, auf die typischen Kinderfragen, wie ich da als Elternteile auch antworten kann. Und da begleite ich Eltern auf diesem Aufklärungsjourney in dem Sinne. Das ist so meine Aufgabe oder auch mein Herzenswunsch, dass da Eltern sich eben auch fit machen können und in dem Sinne eben auch situationsbezogen und wirklich so im Alltag integriert da wirklich auch handlungsfähig sind. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass sie so eine Selbstbestätigung auch darin bekommen, hey, es ist ein wichtiger Teil der Erziehungsaufgabe und ich möchte mich dem Sinne dem widmen, eben bevor zum Beispiel die Kinder das erste Mal Pickel, Periode oder Pornos mit denen in Kontakt kommen. Und ich möchte das eigenständig, selbstbestimmt wirklich meine Kinder aufklären können, bevor eben auch Dr. Google oder YouTube das übernehmen. Mhm. Weil eben diese Massenmedien da auch, die können auch sehr verzerrte Bilder von Sexualität transportieren, wo die Kinder auch noch nicht einordnen können. Und da brauchen sie einfach ihre Eltern oder ihre wichtigen Bezugspersonen, die ihnen dabei auch helfen.
Ja. Und das kommt eben auch schon früh, ne? Also die Handys sind ja immer früher auf dem Schulhof und dann haben die einen Internetzugang, und also es ist auch so, da gucke ich auch nochmal mit angehaltenem Atem hin, was da jetzt auf uns zukommt mit einem Schulkind. Du berätst ja auch Bildungsinstitutionen, und ich habe gerade so zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, nämlich wie kommuniziere ich denn solche Sachen mit zum Beispiel der Kita? Oder wie kommuniziere ich mit der Schule? Weil ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, in der Grundschule mittlerweile Aufklärungsunterricht, was es vor 30 Jahren noch nicht gab. Ja. Kann ich da irgendwas kommunizieren? Gibt es da noch irgendwelche Handlungsempfehlungen? Da sind wahrscheinlich alle Kitas und Schulen auch unterschiedlich aufgestellt, oder?
Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel als Elternteil nachfragen, gibt es bei Ihnen ein sexualpädagogisches Konzept? Mhm. Wie handhaben Sie zum Beispiel die Themen, wenn es jetzt eben um Selbstberührung geht, im Kindergarten oder in der Kita? Und was wird denn besprochen? Welche Themenaspekte sind Ihnen wichtig? Was kann ich als Eltern auch noch unterstützend dazu beitragen? Wie können wir zusammenarbeiten? Vielleicht gibt es auch Elterngremien, die da in den Bildungsinstitutionen auch mitgestalten können. Was ich jetzt in der Schweiz zum Beispiel oft erlebe auch, dass das langsam so in die Gänge kommt. Momentan ist es aber wirklich noch sehr, sehr wirklich so auch einzelne Inseln, die sich da ranmachen an dieses Thema, weil sie es wirklich auch merken, dass es wichtig ist und dass es auch für die Eltern wichtig ist, in der wirklich mehr in den Fokus rückt. Und da würde ich auch vielleicht mal mit der Schulleitungsgespräch suchen oder eben mit den Kita-Personen, die leitenden Personen da und nachfragen, was gibt es da? Und das finde ich immer sehr wichtig. Vielleicht gibt es auch sogenannte Vorträge, Elternvorträge dann in dem Sinne. Das fände ich sehr, sehr relevant auch zu sagen, okay, ich gebe mich da auch rein oder ich möchte da auch mitgestalten. Und gibt so auch Konzeptentwicklungen, die dann Eltern auch mitgestalten können, je nachdem.
Wir hatten tatsächlich in der Schule so eine Art Selbstverteidigungskurs, aber da war sowas viel Thema und das war erst so ein bisschen überraschend für Schüler und Eltern, dass es so viel um Kommunikation und Grenzen ging da und gar nicht so, die hatten sich so ein bisschen Karate erhofft. Aber das war eben da ein großes Thema und es hat allen Schülern und Schülerinnen super gut gefallen und die waren, haben die richtig gut mitgenommen und gesagt, da haben sie was gelernt und das war ganz anders als erwartet, aber irgendwie richtig cool. Ja. Also ich denke auch, wenn wir sowas immer öfter mal vielleicht auch einbringen in unsere Einrichtungen, in denen unsere Kinder sind und da selber mal die Initiative ergreifen, wenn es passt und klappt, das ist ja ein schöner Gedanke, den wir gerne mitgeben können allen, die uns heute zugehört haben.
Ja.
Genau.
So auch noch mal so in dem Sinne so ermuntern, dass man sich das Themenfeld mal, auch wenn man vielleicht noch ein bisschen Vorbehalte oder Verunsicherungen verspürt, dass man sich wirklich auch mal unterhält oder informiert. Und mittlerweile gibt es wirklich gute auch Informationen für Eltern, wie sie das oder was auch der Unterschied ist zwischen Sexualaufklärung in den Institutionen und die elterliche Sexualerziehung, dass da Unterschiede bestehen und wie ich eben mein Kind begleiten kann, dass man sich da sagt, hey, ich nehme das in die eigene Hand und gebe das nicht ab in dem Sinne, sondern es ist mir wichtig und ich beschäftige mich damit, auch für mein Kind natürlich.
Ja, weil es wäre ein bisschen einfacher, wenn man sagen kann, das wird ja gemacht, aber muss ich schon auch dann selbst mit auseinandersetzen. Gut, das war jetzt ein Ritt ein bisschen durch die verschiedenen Themen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das war ein ganz tolles oder ist ein ganz tolles Thema, finde ich, und war für mich auch viel Neues dabei. Wenn man dir folgen will, dir zuhören will, sich für deine Themen interessiert, wo kann man dich finden und wie kann man dich kontaktieren?
Ihr könnt mich finden unter meiner Webseite www.sexquisite.me. Da findet ihr alle Informationen zu meiner Person. Ihr könnt mich da anschreiben. Ihr könnt über Calendly zum Beispiel ein Kennenlerngespräch buchen. Ihr könnt in ein Thema einlesen, Podcast-Folgen hören. Also auch mein Podcast Sexquisite for Youth ist da auf Spotify oder den gänglichen Streaming-Plattformen zugänglich oder für euch verfügbar. Und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben oder mir sogar eine Sprachmessage machen. Ich habe so ein Audio-Tool auf meiner Webseite. Wenn man das zum Beispiel nicht schreiben möchte, kann man mich auch über dieses Tool in dem Sinne eine Nachricht zukommen lassen. Genau.
Ja, super. Dann danke ich dir für deine Zeit und freue mich, dass wir sprechen konnten. Tschüss.
Herzlichen Dank. Ciao.
Und ihr könnt uns wie immer folgen auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr auch auf Instagram vorbeischaut und uns folgt. Und wir hören uns in 2 Wochen. Danke, tschüss.